Es gibt in diesem Jahr über 45 Gedenktage in Deutschland. Und darunter sind wirklich wichtige Gedenktage wie der Jahrestag des Mauerbaus oder aber auch das Gedenken an die Reichspogromnacht. Und ich denke, das hat auch was mit der Identität des deutschen Volkes zu tun, sich immer wieder auch daran zu erinnern. Und das ist auch gut, dass wir das tun. Bei der Recherche über Gedenktage bin ich aber auch über so sinnbefreite Gedenktage gestoßen, die wir dieses Jahr haben. Und wenn einer von euch den kennt, dann wäre ich sehr überrascht. Wir feiern auch dieses Jahr das Fischbrötchentag. Ja, solche Gedenktage gibt es wirklich in Deutschland in diesem Jahr. Der Mensch hat leider die Angewohnheit, schnell Ereignisse und Dinge zu vergessen. Und deswegen ist es so wichtig, sich immer wieder auch an Dinge zu erinnern und sich daran auch festzumachen. Und deshalb gibt es auch diese Gedenktage, sowohl kirchlich als auch politischer Natur, um uns daran zu erinnern, um einfach auch als Mahnung, aber auch zur Freude dieser Tage. In der Bibel gibt es auch ein Ereignis. Nein, es ist das Ereignis, an das wir uns erinnern dürfen und das wir uns immer wieder ins Bewusstsein setzen dürfen. Jesus ist darin der Mittelpunkt. Und er hat uns aufgefordert, dass wir das nie vergessen sollen. Es war beim letzten gemeinsamen Essen der Jünger mit Jesus, kurz bevor Jesus auf Golgatha gekreuzigt wurde, feierte Jesus das Passamahl mit seinen Jüngern. Ein Gedenktag, den die Juden abgehalten haben, das Passamahl. Es war ein wichtiger Gedenktag der Juden, ein Tag, den Gott ihnen gegeben hat, damit sie etwas nicht vergessen, nämlich den Auszug aus Ägypten. Und dieses Ereignis nutzt Jesus, um auf sich hinzuweisen, um seinen Jüngern die Augen zu öffnen und auf ihn zu schauen. Aber ich glaube, es ist gut, erst einmal auf das Passamahl zu schauen und zu wissen, was passiert denn eigentlich da. Das Passamahl hat einen genau abgeregelten Ablauf. Und der begann damit, dass es 4 Becher mit Wein und Wasser gemischt gab. Das Essen begann mit dem ersten Becher, zu dem der Hausvater seinen Segen sprach. Danach trank die ganze Tischgemeinschaft diesen Becher aus. Danach gab es dann bittere Kräuter zu essen. Und dabei wurde ein Abschnitt aus dem Alten Testament vorgelesen. Dann kam der zweite Becher, der gefüllt wurde. Dann sang man mit der Tischgemeinschaft die Psalmen 113 und 114. Dann wurde das Passahlamm und das Brot sowie die bitteren Kräuter gegessen. Nach dem Essen sprach der Hausvater das Dankgebet und den Segensspruch für den dritten Becher. Dieser Becher wird Becher des Segens genannt. Und dann wurde der vierte Becher gefüllt und die Psalmen 115, 116, 117 und 118 gesungen. Jeder, der an der Tischgemeinschaft teilnahm, musste aus den 4 Bechern trinken. Aber lasst uns mal die Geschichte in Matthäus 26 lesen, ab Vers 26. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testamentes, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Jesus teilt Brot und den Kelch aus und sagt: Tut dies in Zukunft zu meinem Gedächtnis. Er verändert die Reihenfolge und gibt dem Passamahl eine neue Bedeutung. Die Deutung weist nämlich jetzt auf ihn hin. Er ist das Passahlamm, das geschlachtet getötet werden soll. Indem er das Brot bricht, zeigt er auf seinen geschlagenen und seinen geschundenen Körper hin. Als Jesus den Jüngern den Becher gab, war das der dritte Becher des Passamahls, der Segensbecher. Im Alten Bund mussten Tiere sterben und Blut fließen zur Vergebung der Sünden. Jesus sagt hier, das ist der neue Bund. Mein Blut fließt zur Vergebung für eure Sünden. Jesus, der Sohn Gottes, ist stellvertretend für die gesamte Menschheit gestorben. Er wurde zum Lamm, das geschlachtet wurde. Und damit zum Segen für die Menschen, die daran glauben. Dieses Werk konnte nur der sündlose Gottessohn vollbringen. Und damit war dann der Weg offen zum Himmel, zu Gott, dem Vater. Und das dürfen wir als Christen nie vergessen. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens, unserer Hoffnung hier auf dieser Erde. Aber wie ging die Geschichte der Jünger und der dann danach entstandenen Gemeinde weiter? In Apostelgeschichte 2 lesen wir ab Vers 2: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Die erste Gemeinde hat erkannt, wie wertvoll diese Erinnerung an Jesus Christus und sein Sterben auf Golgatha war und ist. Das Brotbrechen, das zum Gottesdienst, zur Gemeinschaft der ersten Christen selbstverständlich dazugehört hat, wie das Hören auf die Lehre, wie das Gebet zu Gott, aber auch wie die Gemeinschaft untereinander. Und das haben sie dann auch so praktiziert. Und dennoch geht die Bedeutung dieses Tuns von Jesus hier noch viel weiter. Hat das Sterben und die Auferstehung von Jesus eine noch tiefere, eine gewaltigere Dimension, die wir mit unserem menschlichen Verstand überhaupt nicht begreifen können. Aber Gott lässt uns für einen Augenblick in den Himmel zu seinem Thron schauen. Und das dürfen wir gemeinsam mit Johannes, dem Jünger Jesu, machen, der die Offenbarung geschrieben hat. In Offenbarung 5, ab Vers 1, lesen wir: Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich weinte, Johannes, sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, zu lesen, auch noch hineinzublicken. Johannes, der Schreiber der Offenbarung, beschreibt hier eine Szene vor dem Thron Gottes. Und als der Engel in die Runde fragt, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen mit den 7 Siegeln, da ist niemand da. Und die Beschreibung hier, auf der Erde, unter der Erde, im Himmel, niemand ist da, der dieses Buch, diese Siegel öffnen kann. Und unter dieser Erkenntnis bricht Johannes zusammen und weint sehr. Es geht um ein Buch. Das Buch der Geschichte oder die Geschichte der Menschen selbst. Entscheidend ist auch nicht der Ablauf, der Weltplan, der außen aufgeschrieben ist, sondern der Plan Gottes, der innen steht. Es geht um die Geschichte der Menschen. Es geht um die Geschichte von dir und von mir. Johannes sieht, dass niemand würdig ist, dieses Buch zu öffnen. Eine Frage muss aber jetzt hier erlaubt sein. Warum nimmt Gott nicht selbst das Buch und öffnet es? Warum öffnet Gott, der Vater, diese Siegel nicht? Die Antwort darauf lautet: Jesus ist die einzige Person in der dreieinigen Gottheit, die Mensch geworden ist. Jesus, der Sohn Gottes, ist zuständig für alles, was mit den Menschen zu tun hat. Jesus Christus nimmt wegen seiner Menschwerdung und seines Gehorsams bis zum Tod am Kreuz eine Sonderstellung in der Dreieinigkeit Gottes ein. Johannes weint hier deshalb, weil er erkennt, wenn niemand würdig ist, das Buch zu nehmen und die Siegel zu lösen, dann wäre das Ende der Menschen gewesen. Aber zum Glück geht die Geschichte in Offenbarung weiter. Offenbarung 5, ab Vers 5 lesen wir: Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Throns und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Jesus ist würdig und der Einzige, der das Buch und die sieben Siegel öffnen kann. Jesus kommt als Lamm, das geopfert wurde, damit die Menschen zum Vater, zu Gott kommen können. Der Vater hat seinen Sohn Jesus Christus, die Geschichte der Welt, die Geschichte von dir und mir, in seine Hände gelegt. Jesus, der am Kreuz starb, ist für dich und für mich zum Retter geworden. Das Kreuz wurde und ist zum Symbol der Hoffnung auf ewiges Leben und ein klares Zeichen auf Jesus, den Retter der Menschen. Das Kreuz als Symbol des Sieges über die Sünde ist aber auch zum Streitpunkt, zum Ärgernis geworden. Schauen wir auf die Diskussionen in Kindergärten, in Schulen, in Gerichtssälen, in Fraktionssälen. Bleibt das Kreuz hängen? Wird es wieder drauf gemacht? Sehen wir Diskussionen, und da war ich selber sehr erschrocken, dass die Gipfelkreuze auf den Bergen in der Schweiz entfernt werden sollen, weil es einfach ein neutraler Ort sein soll. Als der Ratsvorsitzende der EKD, Bedford Strom und Kardinal Marx, den Tempelberg besuchten, wurden sie von den Muslimen aufgefordert, ihre Kreuze, die sie am Körper trugen, abzulegen. Und das taten auch die beiden führenden Männer der evangelischen und katholischen Kirche, um den Muslimen kein Ärgernis zu sein. Bis heute ist das Kreuz ein Ärgernis. Ohne Kreuz, aber ohne Auferstehung, ist der christliche Glaube sinnentleert und auch ohne Fundament. Dann bleibt nur noch der liebe Gott, den ich mir so zurechtbasteln kann, wie ich ihn gebrauchen kann. Ohne Jesus gibt es keine Vergebung der Schuld, keine Hoffnung auf Ewigkeit bei ihm. Das christliche Bekenntnis hat eine klare Botschaft. Jesus Christus ist gestorben, er ist auferstanden und er ist zu seinem Vater in den Himmel gegangen und wartet da, wieder zurückzukommen. Und daran sollen wir uns erinnern, wenn wir Brot und Kelch nehmen. Das dürfen wir sogar schmecken. Paulus spricht im Brief an die Korinther aber auch eine Warnung aus an die Gemeinde und an die Gemeindeglieder: Nicht unwürdig am Mahl des Herrn teilzunehmen. Lasst uns die Stellen in 1. Korinther 11 mal lesen, ab Vers 27. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Das Abendmahl nehmen heißt, ich richte meine Gedanken und meine Verlangen nach Jesus aus. Jesus ist Mensch geworden. Jesus ist auf Golgatha gestorben. Jesus ist auferstanden und jetzt sitzt Jesus bei Gott, dem Vater im Himmel. Deshalb warnt hier Paulus eindringlich davor, das Abendmahl leichtfertig zu nehmen. Aber was bedeutet es, würdig oder unwürdig zu sein? Unwürdig bedeutet, das Abendmahl ist mir gleichgültig. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bezug dazu. Ich nehme es ohne Sinn und Verstand, weil ich keine Beziehung zu Gott habe. Oder aber ich bin in einer unbußfertigen, verbitterten Haltung gegenüber Menschen oder auch zu Jesus und Gott. Das Abendmahl mit dieser Einstellung zu nehmen, bedeutet, ich entehre den Leib und das Blut Christi. Es steht etwas zwischen mir und Jesus. Bewusste Sünde in meinem Leben in Kauf zu nehmen und daran festzuhalten und dann zum Tisch des Herrn zu gehen, verhöhnt das Werk Jesu Christi auf Golgatha. Deshalb spricht hier Paulus eindringlich davor, sich vorher zu prüfen. Unwürdig bedeutet aber nicht, dass die Sünde, die Schuld der vergangenen Woche mich vom Tisch des Herrn fernhält. Ich kann sofort zu Jesus kommen, kann um Vergebung bitten und Gott gibt mir diese Vergebung und ich darf mit Freuden in die Gemeinschaft der Christen kommen und mit Jesus Beziehung haben. Und das passiert augenblicklich. Aber das Festhalten an meiner Sünde, die ich kenne und es mir auch nichts mehr bedeutet, sie zu bekennen und dann mein Verhalten nicht zu ändern, das trennt mich von Gott. Gott toleriert so eine Haltung beim Abendmahl nicht. Das hat Konsequenzen. Und deshalb fordert Paulus auf, dass wir uns vorher prüfen sollen. Aber lasst uns nochmal zu Johannes in die Offenbarung gehen. Was passiert im Himmel, als Jesus das Buch mit den 7 Siegeln nimmt? In Offenbarung 5, ab Vers 8 lesen wir, und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt. Und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für eine unglaubliche Szene spielt sich dann da ab. Die 4 Wesen und die 24 Ältesten fallen vor Jesus nieder. Mit den Gebeten aller Heiligen sind sie in einer demütigen Haltung und loben und preisen Gott. Und ja, die anderen 10.000 mal 10.000, die 1.000 mal 1.000 fallen in diesen Lob mit ein, weil sie einfach nicht mehr anders können, als Gott und Jesus die Ehre dafür zu geben. Für das, was passiert ist. Es ist pure Freude und Dankbarkeit. Wenn wir heute das Abendmahl feiern, dann dürfen wir hier zum Tisch des Herrn gehen Und wir dürfen genauso fröhlich sein, wie wir das im Himmel gelesen haben. Dann dürfen wir uns mit unserem Verstand, unserem Herzen, aber auch mit unserem Geschmackssinn an das Wunder unserer Rettung durch Jesus Christus erinnern. Und lasst uns mit frohem, fröhlichem Herzen vor Jesus treten. Er ist würdig, dass wir ihn anbeten und loben. Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, der uns befreit hat von der Sünde, der seinen Körper, sein Blut hingegeben hat, damit du, damit ich einmal in Ewigkeit vor dem Thron Gottes sind und ihn loben und preisen. Das dürfen wir tun. Wir dürfen fröhlich heute hier sitzen und dürfen fröhlich auch gleich zum Tisch des Herrn gehen. Wir singen jetzt noch zwei Lieder. Er ist der Erlöser und Brot und Wein.